Ja, auch wir als Familie freuen uns, hier wieder bei euch in Oldendorf sein zu dürfen. Und wir freuen uns auch über die... Mein Headset spinnt irgendwie rum. Ich weiß nicht, ob da irgendwas abgegangen ist. Sorry, Arthur. Sonst muss ich gleich das Mikro nehmen. Okay, danke dir. Genau, wir freuen uns auch über die Unterstützung, die wir als ReLife immer wieder bekommen. Und ich sollte ja ein aktuelles Anliegen einfach weitergeben, ein Update, was bei uns gerade so ansteht. In 7 Tagen oder eigentlich jetzt schon weniger, vom Freitag, kommenden Freitag bis Sonntag, haben wir eine Mitarbeiterschulung, eine große. Wir erwarten so um die 77 bis 80 Mitarbeiter und werden uns so das ganze Wochenende über vorbereiten auf den Sommer, auf das Camp, das ansteht. Wir haben 2 Referenten, die kommen und es ist schon ein ziemlich großer Aufwand, ein großes Ding. Nicht nur das, auch der Sommer mit all seinen Aktionen, vor allem als Höhepunkt das ReLife Summer dann, das Camp in der letzten Ferienwoche. Und da könnt ihr einfach gerne im Gebet an uns denken. Sommerzeit ist Arbeitszeit. Danach wird Urlaub gemacht. Obwohl wir fahren zwischendurch auch in Urlaub, Louis. Ne? Okay, ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte mit einem kurzen Text einsteigen, der uns zur Predigt hinleiten soll. Und den habe ich aus einem Open Doors Heft. Ich weiß nicht, wie gut oder wie oft ihr Open Doors Hefte lest. Ich finde die Zeugnisse da immer sehr, sehr ansprechend. Und ich habe euch einfach ein kurzes Zeugnis noch mitgebracht, das uns darauf einstimmen soll. Bruder Song war 21 Jahre lang wegen seines christlichen Glaubens in einem Arbeitslager in China. Mit inzwischen über 80 Jahren denkt er dankbar daran zurück, wie Jesus ihn durch diese schwierige Zeit getragen hat. Tage wurden zu Wochen, dann zu Monaten und schließlich zu Jahren. Ich dachte, dass ich niemals entlassen würde, dass ich im Gefängnis sterben würde. Manchmal war ich so hungrig oder fror so sehr, dass ich mir wünschte, ich könnte sterben. Doch Jesus war immer bei mir in der Zelle und ermutigte mich mit Worten des Lebens. Er gab mir Hoffnung. Ich erinnere mich an einige Male, als ich dachte, ich würde verhungern. Ich war so schwach, dass ich dachte, ich würde keinen weiteren Tag harter Arbeit überstehen. Und dann erlebte ich Gottes wundersame Versorgung auf die eine oder andere Weise. Ich erinnere mich, dass ich eine Zeit lang zur Arbeit in der Küche eingeteilt wurde, sodass ich etwas von den Abfällen essen konnte und wieder zu Kräften kam. Ein paar Mal fanden Frösche den Weg in meine Gefängniszelle, was mich daran erinnerte, dass Gott den Israeliten in der Wüste Manna gab. Ich bin sicher, Frösche schmecken nicht so gut wie Manna. Sie haben einen sehr traurigen Speiseplan, jedoch um ein paar Nährstoffe bereichert. Aber es war das Wort Gottes, das Bruder Song in dieser Zeit den größten Trost brachte. Worte können nicht ausdrücken, wie mächtig Gottes Wort ist, sagt er. Ich erinnere mich, dass ich immer wieder die Heilige Schrift rezitierte. Ich war überrascht, an wie viel ich mich erinnern konnte. Ich war damit aufgewachsen, die Bibel auswendig zu lernen, und so hatte Gott wirklich sein Wort in mein Herz gelegt und es mir ins Gedächtnis geschrieben. Die politische Umerziehung sollte mich umwandeln, aber es war Gottes Wort, das mich jeden Tag veränderte. Jeden Tag gab mir Gottes Wort Hoffnung und Kraft, um weiterzumachen. Sein Wort und seine Gegenwart in dieser kalten Zelle haben mich wirklich am Leben erhalten. Und Vater, wir wollen jetzt auf dieses Wort hören, das so wunderbar ist und das aus deinem Mund gekommen ist und wir in Händen halten dürfen und immer wieder lesen dürfen. Und ich bete, dass du zu uns redest und wir gesegnet werden durch dein Wort, durch dein Wirken, durch deinen Geist. Amen. Ich freue mich, mit euch weitermachen zu dürfen in den Sendschreiben. Das sind die Briefe, die Jesus an 7 Gemeinden in Kleinasien geschrieben hatte. Durch Johannes hatte er sie schreiben lassen. Und ich war vor einiger Zeit, ich glaube vor einem Quartal muss das gewesen sein, schon mal bei euch und habe über das erste Sendschreiben gepredigt. Und ich hatte mir ja vorgenommen, alle Sendschreiben durchzupredigen. Und es ist immer wieder spannend, weil du ja auch nicht weißt, was auf dich zukommt und worum das nächste Sendschreiben dann gehen wird. Ja, und was Gott uns vielleicht dadurch sagen möchte. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in das letzte Sendschreiben, also in das erste sozusagen, was wir gelesen hatten. Es ging um Ephesus. Hier seht ihr eine Karte nochmal, die Karte auch von letztem Mal. Das hier ist die heutige Türkei. Hier haben wir Griechenland Und man muss sich das so vorstellen, dass diese Sendschreiben rumgeschickt wurden. Die Gemeinden liegen so schön, dass der Brief oder die Briefe hier mal weitergehen können und von allen Gemeinden gelesen werden. Und die erste Gemeinde, das war ja die Gemeinde in Ephesus. Und da haben wir gelesen, dass es eine sehr treue Gemeinde ist, die Christus sehr treu nachfolgt, die Lügen von Wahrheit gut unterscheiden konnte und auch die Lügenapostel aussortiert hat und nicht zugelassen hat, dass da ihr Lehren reinkommen. Aber die Gemeinde hatte auch eine Kritik von Jesus bekommen, und zwar, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und da hatte Jesus sie einfach ermahnt und gesagt, hey Leute, macht keine halben Sachen, macht keinen Dienst nach Vorschrift, sondern lasst wieder volle Hingabe und eure erste Liebe zu sehen sein. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Gemeinde, und das ist Smyrna. Und Smyrna ist eine sehr spezielle Gemeinde, ihr werdet das auch irgendwann merken, warum. Sie unterscheidet sich sehr von den anderen, gerade was Kritik und Lob angeht. Und wir müssen wissen, dass die Stadt Smyrna früher, man kann heute Ruinen besichtigen, ich weiß, meine Eltern haben diese Reise gemacht mit, ich glaube, Wilhelm Pahls heißt er, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, haben diese Gemeinden besucht, sich die angeguckt, und man findet halt, wie gesagt, noch so ein paar Reste davon. Die Stadt heißt heute eigentlich Izmir und sieht dann eher so aus, aber wir müssen davon ausgehen, dass diese Gemeinden einfach wirklich existiert haben. Das ist hier keine Symbolik, die Jesus oder die Johannes hier schreibt, sondern es geht um reale Gemeinden, die existiert haben und über die wir heute lesen können, damit wir auch was davon mitnehmen können. Ja, wir sind auch angesprochen und können von diesen Sendschreiben lernen. Smyrna war eine sehr einflussreiche Stadt, eine sehr, sehr schöne Stadt. Sie gehörte genauso zur römischen Provinz oder war eine römische Provinz, und sie war sehr romtreu. Also eine Stadt, die vorbildlich dem Staat Rom nachgefolgt ist. Sie hatte sehr viel Wohlstand. Sie, man könnte sagen, sie prahlte damit, wie schön sie war, wenn man sie von außen sah. Und in der Stadt lebte ein großer Anteil von wohlhabenden Juden. Ja, Juden, die Einfluss hatten, weil sie wohlhabend waren. Sie konnten die Stadt in bestimmte Richtungen lenken. Und wir werden gleich sehen, was sie mit diesem Wohlstand und mit diesem Einfluss taten. Und vielleicht kennt auch der ein oder andere den Märtyrer Polycarp. Der soll in dieser Stadt, Überlieferung zufolge, verbrannt worden sein, weil er seinen Glauben an Christus nicht geleugnet hat. Also die Stadt auf der einen Seite schön, herrlich, reich, auf der anderen Seite die Christen ausgegrenzt, verfolgt und arm. Und wir wollen uns jetzt diese vier Verse, sind es nur, gemeinsam durchlesen. Und ihr dürft gerne aufschlagen, Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Ich habe das so aufgeteilt, dass ich jeden Vers eine eigene Überschrift gegeben habe. Das passt irgendwie, jeder Vers hat nochmal so für sich etwas zu sagen. Und deswegen habe ich heute mal vier Punkte mitgebracht. Ich weiß, in manchen Bibelschulen sieht man das nicht gern, wenn man mehr als drei Punkte hat. Aber sie mögen mir verzeihen. Okay, ich lese mit euch. Das war natürlich ein kleiner Scherz, ne? Also man darf auch mehr oder weniger als drei Punkte haben. Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Das sagt Jesus zu Johannes. Er diktiert ihm diesen Brief. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Schon wieder beginnt der Brief, so wie alle anderen, mit einer Vorstellung des Absenders. Mit einer Vorstellung von Jesus selbst. Er ist ja der, der diesen Brief verfasst hat. Und Jesus hat zu jedem Brief einen kleinen Teil von sich, was er dieser Gemeinde preisgibt. Und hier stellt er sich vor als der Erste und der Letzte, das lesen wir in Vers 8, der tot war und lebendig geworden ist. Ich möchte diesen ersten Punkt überschreiben mit Gott, der mitfühlt. Jesus sagt hier, er ist der Erste und der Letzte. Vielleicht kennst du das vom Spruch, ich bin das A und O, Alpha und Omega, ja, im griechischen Alphabet, der erste und der letzte Buchstabe. Und die Frage ist ja, was genau soll das sein, der Erste und der Letzte? Was bedeutet das? Praktisch gesehen. Und der Erste kann sozusagen auch übersetzt oder umschrieben werden mit der Höchste. Jesus ist der, der über allem steht, der der Erste ist und der auch das letzte Wort hat. Also Jesus ist auch der, der immer die letzte Entscheidung trifft. Alles geht sozusagen über seinen Schreibtisch. Er ist einfach der allerhöchste Herrscher, dem alles und jeder unterstellt ist. Und vielleicht fragt man sich ja, warum sagt Jesus das gerade der Gemeinde in Smyrna? Warum ist es für sie wichtig zu wissen, dass Jesus der Erste und der Letzte ist? Es liegt eigentlich auf der Hand. Es ist die Gemeinde, die so viel Leid erträgt. Es gibt wahrscheinlich keine von diesen sieben Gemeinden, die so sehr leidet wie die Gemeinde in Smyrna. Es ist krass, was sie alles ertragen. Leider haben wir hier keine Details, wir haben hier nur eine kurze Aufzählung. Aber wir können davon ausgehen, dass sie sehr krass gelitten hat. Denkt an Bruder Song, von dem ich euch gelesen habe. Der gute Mann, der sich freute, wenn Frösche in seine Zelle kamen. Der sich freute, wenn er Küchenabfälle essen durfte, um wenigstens ein bisschen seinen Hunger zu stillen. Wie krass ist das? Als ich das gelesen habe, da wurden meine Sorgen wieder mal sehr klein. Ich habe mir gedacht, so, boah, krass, ich sollte mir wirklich mal überlegen, bevor ich mich beschwere. Hier ist jemand, der saß über 20 Jahre im Gefängnis und hat so heftig gelitten. Und man kann sich vielleicht denken, ich habe diese Geschichte gelesen, um zu sagen, so könnte ein Gemeindemitglied aus Smyrna ausgesehen haben. Eine Gemeinde, die Leiden so sehr versteht und so sehr erlebt wie Smyrna. Ja, also es ist unglaublich. Und jetzt sagt Jesus ihnen, ich bin der Erste und der Letzte. Er will sie trösten. Er möchte ihnen sagen, Leute, trotz all diesem unverständlichen Leid bin ich der Herrscher. Ich habe es voll im Griff. Und ich weiß ganz genau, was passiert. Ich fühle mit. In meinem Studium habe ich im Fach Entwicklungspsychologie haben wir von einem Forscher gehört. Das ist interessant, das ist mir wirklich hängen geblieben. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, es ist schon einige Jahre her. Da haben wir von einem Forscher gehört, der hieß Antonowski. Und der hat analysiert, wie KZ-Überlebende nach ihrer Zeit im KZ weitergelebt haben. Und er hatte eine Gruppe von Leuten, die mit ihrem Leben einfach gar nicht mehr zurechtkamen. All die schlimmen Leiden, die sie in dieser schrecklichen Zeit erlebt haben, haben sie so kaputt gemacht, dass sie sich vielleicht das Leben genommen haben oder frühzeitig gestorben sind oder einfach nicht mehr weiterleben konnten. Sie haben keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen. Und dann gab es eine andere Gruppe, ebenfalls von KZ-Überlebenden, die das Leben wieder aufgenommen haben. Und die weitergelebt haben und die, wenn sie zurückgeschaut haben, gesagt haben, dass Gott Herrscher ist. Und dass dieses Leid einen Sinn irgendwie in ihrem Leben hatte und hat. Und dass sie hinter all dem einen tieferen, größeren Sinn gesehen haben, weil sie an Gott geglaubt haben. Das war der entscheidende Unterschied zwischen ihnen, warum die einen klar kamen und warum die anderen nicht. Und das ist hier, was Jesus der Gemeinde mitgibt. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich herrsche darüber. Ich stehe voll darüber. Und ihr dürft wissen, dass es in meiner Hand ist. Ich weiß nicht, durch welche schlimme Zeit du gerade gehst. Durch was für eine Hölle du, vielleicht würdest du es als eine Hölle beschreiben, du gerade gehst. Aber Christus weiß es. Und du darfst in dieser harten Zeit wissen, Jesus steht darüber und er ist der Erste und der Letzte. Darauf darfst du dich berufen. Und er hat es voll unter Kontrolle. Und er ist auch derjenige, und das ist das Zweite, was er über sich hier sagt, der tot war und lebendig geworden ist. Und auch das ist völlig verständlich, dass er das gerade dieser Gemeinde sagt, weil sie ja mit Tod tagtäglich zu tun hat. Wir dürfen uns Gefängnisse, hier wird erwähnt, dass sie ins Gefängnis geworfen werden, wir dürfen uns Gefängnisse nicht so vorstellen, dass man nach ein, zwei Jährchen wieder rauskam und wieder topfit war und alles ist super gut. Ein Gefangenenaufenthalt hatte häufig mit Tod zu tun in der damaligen Zeit, in dieser Stadt oder in dieser Epoche. Und die Menschen wussten ganz genau, was es heißt, ins Gefängnis zu kommen. Das konnte dein Ende sein. Und hier sagt Jesus, ich kenne den Tod. Ich weiß genau, wie Tod sich anfühlt. Ich bin durch den Tod gegangen. Und wenn du denkst, dass du vielleicht einer der schlimmsten Tode stirbst, ich bin den schlimmsten Tod gestorben. Ich war tot und ich bin wieder lebendig. Und vielleicht denkst du auch, hey, ich habe solche Leiden hier in meinem Leben, ich muss das erleben und das erleben. Und Jesus kann dir sagen, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich wurde von meinen eigenen Leuten verachtet, für die ich meinen Himmel verlassen habe. Ich wurde von denen verachtet, die meine Verwandten sind. Ich wurde in meiner eigenen Stadt nicht aufgenommen und obwohl ich unschuldig war, wurde ich gekreuzigt wie jemand, der größte Sünder war. Alles hat Christus durchgemacht und es gibt einen Vers, den finde ich so tröstend und ermutigend in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, und damit ist Christus gemeint, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ich weiß nicht, in welcher Versuchung du stehst, welche Prüfungen auch du durchmachst, welches Leid. Aber Jesus sagt, ich kann dich verstehen. Komm damit zu mir. Denk nicht, dass ich kein Mitleid haben könnte. Oder denk nicht, ah, du bist zu schwach oder du machst es zu schlecht. Geh zu Christus, der hat ja den Weg freigemacht. Der ist ein hoher Priester, der uns vertritt. Und das ist so tröstend, jemanden zu haben, der weiß, wie es dir geht. Wir lesen den nächsten Vers, Vers 9, und den habe ich überschrieben mit Gott, der mich sieht. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Ich kenne auch die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Wieder mal harte Worte, ähnlich wie bei der Gemeinde in Ephesus. Jesus sagt, ich sehe dich. Ich sehe deine Gemeinde, ich sehe, was ihr durchmacht, ich weiß, was bei euch passiert. Und wenn du manchmal denkst, ja, mich sieht ja eh keiner oder mein Leid sieht keiner oder wer bin ich schon unter diesen 7 Milliarden Menschen, dann sagt Jesus dir in Matthäus 10, Vers 29, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen und trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Du fragst dich, ob Gott von dir Bescheid weiß? Man, nicht mal ein Vogel kann da vom Busch tot runterfallen, ohne dass Gott das mitbekommt. Und wie er Bescheid weiß. Er ist ja auch ein Gott, der mich sieht. Gott weiß genau, was sie durchmachen. Er kennt ihre Gefangenschaft und ihre Leiden. Und interessant ist hier, da möchte ich unser Augenmerk jetzt drauf legen, ist dieser paradoxe Satz oder diese Aussage, ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Das widerspricht sich ja eigentlich. Weil eigentlich sind sie ja arm. Wir dürfen bei diesem Ausdruck Armut, dürfen wir wirklich daran denken, dass hier eine Gemeinde ist, die wahrscheinlich nicht viel Geld hatte oder gar kein Geld oder wie auch immer oder nicht genug zu essen hatte. Deren Kühlschrank nicht gefüllt war wie unser, die nicht einfach in den Supermarkt gehen konnten und sagen konnten, gehe ich heute zu Aldi oder zu Lidl. Wir haben nichts. Hunger. Ein Gefühl, das jemand wie ich nicht so wirklich kennt. Hunger, Leiden. Und nicht nur, dass dein Magen knurrt und du deswegen vielleicht nicht schlafen kannst. Nein, du hast um dich herum noch Leute, die dich hassen. Die über dich lästern hier, die Juden, die deine Gemeinde, die dich schlecht machen. Rufschaden, Rufmord, ja, und die dich verfolgen, ins Gefängnis stecken, all das kommt noch oben drauf. Es gibt eine weitere Gemeinde, bei der es um Reichtum geht, aber zu ihr wird etwas Gegenteiliges gesagt. Das steht, dass die Gemeinde in Laodicea, Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Genau das Gegenteil. Smyrna ist wirklich arm. Aber Jesus sagt, du bist reich. Laodicea ist reich, hat vielleicht, wenn es das damals gäbe, ein dickes Auto, einen tollen Job und viel Geld und immer genug zu essen. Aber Jesus sagt, du bist arm und erbärmlich. Aber nicht, weil sie reich sind, sind sie arm. Ja, das Geld ist nicht das Problem. Wir kommen da gleich noch dazu. Aber es ist so etwas, was mich wieder an dieses Bild erinnert. Da ist von außen gesehen viel, aber eigentlich ist da nicht viel. Und dann ist bei der Gemeinde in Smyrna, sieht man, oh Mann, diese armen Leute, die haben wirklich nicht viel. Aber Christus sagt, hey Leute, mein Urteil zählt und ich sag euch, ihr seid reich. Was für ein Lob. Was für eine Ermutigung. Und ich hab mich einfach gefragt, wieso ist das so? Oder was macht die einen arm und was macht die anderen reich? Fragst du dich das nicht auch? Ich meine jetzt reich und arm aus der Sicht von Christus. Und ich möchte das mal so ein bisschen zusammenfassen oder aufführen. Man kann sagen, du bist arm, wenn du dein Leben nicht ganz für Christus lebst. Du bist arm, wenn du so wie Laodicea bist und halbe Sachen mit Gott machst, wenn du so ein Doppelleben führst, wo du auf der einen Seite ein bisschen Gott nachfolgst, aber auf der anderen Seite ganz viel in deinem Leben hast oder auch wenig, wo du Gott beiseite schiebst. Du bist arm, wenn du, man sagt das manchmal so lustig, ein U-Boot-Christ bist, ja, einmal im Jahr auftauchst, zu bestimmten Anlässen, aber sonst mit Christus nicht viel zu tun hast. Und du bist arm, wenn dein Leben auf etwas anderes ausgerichtet ist. Dein Fokus, dein Lebenssinn, wenn es auf etwas anderes ausgerichtet ist, als auf Jesus. Du bist arm, wenn du am Ende deines Lebens feststellen musst, oh Mann, ich habe gar nicht für Gott gelebt, sondern für mich. Dann bist du, wie war das so schön oder nicht so schön vor 2 Wochen ungefähr, wo ganz viele Fans, ich bin kein Fußballfan, aber ich finde das Beispiel einfach cool, wo ganz viele Fans nach Dortmund gefahren sind und sich gefreut haben auf den Titel, alles auf diese Karte gesetzt haben und gesagt haben, Hammer, endlich kriegt Dortmund wieder die Meisterschaft und wir freuen uns, wir übernachten hier, wir werden hier feiern. Und dann kam die Enttäuschung. Falsche Karte gesetzt. Und dann wurde aus Versehen auch noch Bayern Meister. Das ist echt enttäuschend, natürlich. Aber zum Glück ist das nur Fußball. Ja? Sorry, ich hoffe, ich trete niemandem zu nah, aber im Leben geht es mehr als um Fußball. Und da ist die Frage, auf welches Verein, auf welche Karte, wo setzt du dein Leben drauf? Und wenn es am Ende heißt, das war das Falsche, boah, dann bist du wirklich arm. Und du bist arm, wenn du dafür lebst, um von den Menschen bewundert zu werden. Durch das, was du besitzt, durch das, was du hast, ob es dein Auto ist, dein Haus, dein Partner oder was auch immer wir manchmal in unserem WhatsApp-Status posten, um zu zeigen, wie reich wir sind. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 26 und 27, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was bringt es dir, wenn du so viel Geld hast? Was bringt es dir, wenn es dir äußerlich, irdisch gesehen, top geht, super geht, aber dein Leben verlierst? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Du bist reich, wenn du das machst wie Smyrna, wenn Jesus über allem steht, wenn er deine Nummer 1 ist und du ohne Kompromisse ihm nachfolgst. Und das macht die Gemeinde und das können wir daran sehen, ja, dass sie gerade diese Drangsal und diese Probleme und dieses Leid erlebt, weil sie ja Jesus nachfolgen. Ihnen ist Jesus wichtiger als ihr Leben, sonst würde es ihnen nicht so gehen. Und Jesus fragt dich heute, bist du arm oder bist du reich? Und ich erzähle das nicht oder Jesus möchte das hier nicht weitergeben, um dich abzustempeln und zu sagen, du bist halt arm, tschüss. Sondern Jesus sagt es, um dich reich zu machen. Sein Ziel ist es ja, dass wir Menschen reich in ihm werden. Sein Ziel ist es, dass wir durch Christus reich werden. Dass uns die Ewigkeit gehört, dass wir das Erbe bekommen, den Himmel, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Ihr wisst ja, 2. Korinther 8, Vers 9, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das Angebot steht. Du musst gar nicht arm sein. Du darfst reich sein in Christus. Du darfst Jesus nachfolgen und voll für ihn leben, auch wenn du dadurch alles verlierst. Verlier lieber dein Leben an Jesus und sei am Ende reich als umgekehrt. Und dann ist hier die sogenannte Synagoge des Satans. Hast du dich gefragt, was das sein soll? Ich meine, hier, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Eine Synagoge ist sowas wie eine Versammlungsstätte, könnte sagen, eine damalige Gemeinde mäßig, eine Gemeinde, in der sich Menschen zusammentreffen, um auf Gott zu hören. Und die denken, die machen alles richtig. Sie lästern über die Christen. Und Jesus sagt ihnen, ihr seid gar nicht wirkliche Juden, ihr seid eine Synagoge Satans. Das ist ein hartes Urteil. Kennst du diesen Käse? Wie heißt der? Ziegenkäse, ja, was gibt es noch so für Bezeichnungen? Was war das? Schafskäse, was gibt es noch? Ihr habt noch nicht ganz getroffen. Feta! Wusstest du, dass Feta ein geschützter Begriff ist? Du kannst nicht einfach Ziegenkäse machen und Feta draufschreiben. Du kriegst Probleme. Feta ist ein geschützter Begriff. Das bedeutet, du darfst das Ding Feta nennen, wenn es aus Griechenland kommt. Und aus Schafsmilch und Ziegenmilch besteht oder auch nur aus Schafsmilch. Darf nicht aus Kuhmilch bestehen und darf auch nicht aus der Türkei kommen oder aus Deutschland, dann ist es kein Feta mehr. Dann ist es Balkankäse, Hirtenkäse oder sonstiger Käse. Das heißt, wir haben hier einen Begriff, der geschützt ist und unter dem man ganz genau wissen darf, das ist Feta. Und so ist das ungefähr auch mit dem Begriff Jude. Zumindest hier in diesem Zusammenhang. Jesus nimmt diesen Begriff als etwas Positives und er sagt hier, ihr wollt Feta genannt werden, aber ihr besteht gar nicht aus Schafs- und Ziegenmilch. Ihr seid gar kein richtiger Feta, ihr seid überhaupt keine Juden. Ihr seid eine Synagoge des Satans. Ja klar, ihr stammt aus Israel, natürlich, das stimmt. Aber ihr erfüllt nicht die Anforderung. Ich sage euch, was ein echter Jude ist. Nach Römer 2, Vers 29 ist ein wahrer Jude der, der es im Innersten seines Wesens ist und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes. Nur wenn du wiedergeboren bist, wenn du dein Leben Christus ausgeliefert hast und den Heiligen Geist bekommen hast, dann bist du ein echter Jude nach dieser Definition, ja. Aber wenn du gegen die Christen lebst, wenn du ihnen das Leben schwer machst, wenn du dafür sorgst, dass man schlecht über sie redet, dann bist du ein Diener Satans. Und Satan bedeutet so viel wie Gegenspieler Gottes. Das ist ja auch logisch. Du, wenn du Dinge tust, die gegen Gott sind, dann bist du ein Gegenspieler Gottes. Du bist ein Diener Satans. Und deshalb dieses Schreiben auch an dich heute Morgen, nicht um dich abzustempeln und zu sagen, du wirst jetzt bis ans Lebensende ein Diener Satans sein. Nein, sondern Christi Herz schlägt für dich, um dich zu retten und zu sagen, hör auf, sei nicht mehr im Team Satans, komm in mein Team. Liefer dich mir aus, übergib mir dein Leben. Ich bin für dich gestorben, um dich zu befreien von dieser Sünde und diesem Leben für Satan. Der nächste Vers, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Gott, der meinen Glauben stärkt. Darum geht es eigentlich hier in diesem Vers. Und wir sind fast am Ende dieses Textes angekommen. Ja, das ist der vorletzte Vers. Sind ja auch nur vier. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass du bisher keine Kritik gehört hast. Oder hast du Kritik gehört? Wenn du dich an Ephesus erinnerst, oder wenn du die anderen Sendschreiben liest, wirst du merken, Jesus hat immer wieder Lob, aber er hat auch Kritik. Aber bei Smyrna sehen wir keine Kritik. Es gibt nichts, wo er sagt, Leute, hier müsst ihr aber euch verbessern, hier müsst ihr Buße tun, hier müsst ihr, nee, Lob. Interessant, oder? Und sie sind nicht die Einzigen. Es gibt noch eine weitere Gemeinde, die von Jesus keine Kritik bekommt. Und das ist die Gemeinde in, Moment, jetzt habe ich es vergessen, helft mir auf die Sprünge. Das ist eigentlich nur ein Test, ich habe es eigentlich gar nicht vergessen, aber ich wollte gucken, ob ihr das wisst und so. Das ist Philadelphia. Die Gemeinde in Philadelphia, könnt ihr euch mit dem Frischkäse merken, ja, Philadelphia, der Frischkäse, es steht für Bruderliebe oder Freundesliebe. Auch die Gemeinde hat das nicht. Keine Kritik. Aber ihr könnt euch mal Gemeinden anschauen wie Sardes oder Laodicea, was wir gerade gehört haben. Laodicea kann man sich auch gut merken. Die Gemeinde, die lau war, Laodicea, das Wort hat eigentlich nichts damit zu tun, aber bei uns im Deutschen passt es einfach. Ja, die Gemeinde, die weder heiß noch kalt ist, weil sie Christus nicht richtig nachgefolgt ist. Die zwei Gemeinden, bei denen wird das Leid nicht erwähnt. Sie haben gar nicht die Drangsal, die Probleme. Und interessanterweise sind das auch die Gemeinden, die ziemlich viel Kritik von Jesus abbekommen. Aber eine Gemeinde wie die heutige, die Smyrna oder Philadelphia, haben Leid, Smyrna noch ziemlich viel. Und das sind gerade die Gemeinden, die Christus lobt. Ein interessanter Zusammenhang, oder? Wenn man sich alle Sendschreiben mal so anschaut, dann kann man das beobachten. Und ich frage mich, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang zwischen Leid und besonderer Treue zu Christus? Es gibt einen Bibelvers, der meine These stützen würde. In Römer 3, Vers 4 und 5 lesen wir, doch nicht nur dafür sind wir dankbar, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen, denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Hier wird ziemlich positiv über Leid geredet. Hier wird davon geredet, dass Leid deinen Glauben stärkt. Interessant, oder? Ich glaube, wir jüngere Generation, wir können viel von der älteren Generation lernen. Es gibt besonders eine Sache, die ich sehr bewundere an der älteren Generation, und das ist ihre Leidensfähigkeit. Es ist krass, was für eine andere Leidensfähigkeit sie haben als der Großteil meiner Generation oder noch jüngerer. Natürlich kann ich nicht immer alle über einen Kamm scheren und natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich rede so im groben Ganzen. Ja, und das hat auch damit zu tun, dass die ältere Generation Dinge erlebt hat, die wir noch nie erlebt haben. Und dass sie durch Zeiten gegangen ist, die sehr krass waren. Sowas wie Hungersnot oder Verfolgung ist für manche aus der älteren Generation ein Begriff. Für jemanden wie mich zum Beispiel nicht so. Und deswegen kann die ältere Generation auch andere Dinge aushalten und das Leid bringt ihnen Positives. Wir Jüngeren, wir neigen dazu, ich rede wie gesagt sehr allgemein, unsere Kinder eher in Watte zu packen. Bei uns ist alles abgesichert. Ich war mal bei so einer Spielplatzentwicklung dabei. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Gesetze, Normen und Prüfungen da greifen. Das Ding muss so ausgelegt werden, dass selbst wenn das Kind von oben runterfällt, es dabei nicht drauf geht. Der Boden muss so beschaffen sein, dass es wieder an die Höhe angepasst ist. Und wenn das wieder mal nicht so ist, dann wird das Ding wieder überholt und renoviert und was auch immer damit gemacht. Ja, die öffentlichen Spielplätze, nicht der in deinem Garten. Und da merkt ihr, wow, also oder kennt ihr, vielleicht lacht die ältere Generation darüber, es gibt so ein Ding, das heißt No Bite. Vielleicht kennt das der eine oder andere, das sieht ungefähr so aus wie diese Fernbedienung, wenn dich eine Mücke gestochen hat, hältst du das da drauf und dann hört das auf zu jucken. Das haben wir von der jüngeren Generation. Ich persönlich nicht, Ich weiß auch nicht, ob du noch zu der Jüngeren gehörst. Nein, Spaß. Aber ja, es gibt gewisse Dinge, wir haben auch immer ein Pflaster parat. Das ist auch, bitte versteht mich nicht falsch, geht nicht aus dieser Predigt und sagt, Anton hat gesagt, ich soll nicht mehr auf meine Kinder aufpassen. Nein, ja, ich will auch das nicht schlecht machen. Ich wollte es nur darstellen, um zu zeigen, was für ein krasser Unterschied besteht und was wir für eine Sicht vielleicht auf Leid haben. Und dass Leiden in der Bibel durchaus sehr positiv dargestellt wird. Und dass Gott es gebraucht, um Dinge zu bewirken und dass es nicht etwas ist, wo du sagen kannst, es ist nicht Gottes Wille, dass du leidest. Ja, im Himmel wirst du nicht leiden. Aber hier kannst du das nicht sagen. Und die ältere Generation hat es dadurch nicht schlechter, sondern sie hat gewisse Vorteile dadurch. Und ich will auch nicht sagen, geh, mach dich auf die Suche nach Leid. Bloß nicht, das wird schon von alleine kommen. Und ich will auch nicht sagen, bete jetzt, damit du noch extra Leiden kriegst und so. Auch das will ich nicht sagen. Ich will uns nur den Blick auf Leid ein bisschen umstellen und diese Gemeinde, das Schreiben an sie, dient mir dazu. Guck mal, wie Christus das hier darstellt. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werden. Und er gibt dir sogar einen Grund an. Er sagt, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Interessant, wenn Jesus doch der Erste und der Letzte ist, dann kann er das doch verhindern. Wenn Jesus doch über dem Teufel steht und der Teufel nur das machen kann, was Jesus erlaubt, ja, wieso erlaubt er das dann? Und Jesus sagt hier, damit ihr geprüft werdet. Jesus lässt diese Leiden der Gemeinde zu und er begrenzt sie, ja, er sagt hier 10 Tage lang. Jesus hat alles unter Kontrolle, aber er lässt das zu. Und er möchte die Gemeinde damit segnen. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4, das habt ihr sicherlich von Arthur schon gehört. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. War wahrscheinlich eher eine seiner die ersten seiner Predigten, sogar die erste. Seht, es ist ein ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Arthur hatte in seiner Predigt auch unterschieden zwischen Prüfung und Versuchung. Das hat er sehr gut erläutert, dass das eine eher aus uns herauskommt. Die Versuchung, dass die Prüfungen eher von außen kommen oder dass es das Leid ist, was uns oft geschieht. Und die Bibel sagt hier, verachtet nicht die Prüfungen. Wenn du gerade in so einer Zeit bist, du darfst dich freuen sogar. Du darfst dankbar sein. Rede vielleicht mit einem aus der älteren Generation, was er dir sagen kann, was das Leid bei ihm so bewirkt hat oder bei ihr. Und vielleicht noch so zum Schluss dieses Punktes. Gibt es eine Führerscheinprüfung oder den Führerschein ohne Führerscheinprüfung? Natürlich nicht. Oder gibt es das Abitur ohne Abiturprüfung? Auch das gibt es nicht. Wieso denken wir dann, dass unser Glaube ohne Prüfung auskommt? Ich komme zum letzten Punkt. Das ist der Vers 11. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch liebe Oldendorfer, hört auch ihr. Liebe Espekamper, hört zu. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Interessant, dieser zweite Tod. Was genau soll das sein? Übrigens wirst du diesen Begriff nirgendwo in der Bibel finden, außer in der Offenbarung. Und ein guter Bibelschullehrer sagte mal, die Offenbarung verstehst du am besten, wenn du sie mit der Offenbarung oder mit anderen Stellen aus der Bibel erklärst. Du findest Begriffe oder Bilder oder Sachen, wo du denkst, okay, was könnte das bedeuten? Versuch mal in der Bibel nachzuschlagen und zu gucken, okay, wo kommt das noch vor? Wo gibt es diesen Vers oder diesen Ausdruck vielleicht nochmal in der Bibel? Und dann liest du das nach und merkst, ach, okay, das könnte gemeint sein. Ist nicht immer so, aber manchmal ist es, das hier ist ein Paradebeispiel. Wir lesen nämlich von diesem zweiten Tod, gibt es eine Erklärung, in Kapitel 21, da wird das schön beschrieben. was das sein soll. Die Verse 6 bis 8. Und Jesus sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Krasse Definition, oder? Perfekt beschrieben und erklärt. Was ist der zweite Tod? Das ist der Tod, der kein wirklicher Tod ist, weil du da nicht verschwindest, sondern du lebst weiter, aber an einem anderen Ort. Und dieser Ort ist dieser See, der von Feuer und Schwefel brennt. Und du darfst jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ja okay, ist ja die Offenbarung, da ist ja auch manches so bildhaft und metaphorisch gemeint und so. Du kannst auch im Matthäus-Evangelium von diesem Ort lesen und Jesus meint es wortwörtlich. Und da sagt er sogar in Matthäus 25, Vers 41, sagt er sogar, dass das der Ort ist, der Satan und seinen Engeln bereitet ist. Das heißt, die Hölle, so wird sie klassisch genannt, ist nicht ein Ort, wo Satan mit seinem Dreizack steht und guckt, wen er da reinschmeißt oder quält. Das ist der Ort, der vornehmlich für ihn gemacht wurde. Aber nicht nur für ihn. Das ist auch der Ort für die Leute, die hier aufgezählt wurden. Und ich möchte ein paar daraus aufgreifen. Ja, hier sind zum Beispiel die Mörder, die Lügner, die Götzendiener. Und wir wissen laut Definition, oder vielleicht wissen wir das auch nicht, aber dann erkläre ich das. Ein Mörder im biblischen Sinne ist eine Person, die in ihren Gedanken einen Menschen abgrundtief hasst und verabscheut. Da beginnt bei der Bibel schon der Mörder. Ein Lügner ist jemand, der gelogen hat oder lügt. Und ein Götzendiener ist jemand, der nicht in erster Linie für Christus lebt, sondern für sich oder für etwas anderes. Und wenn man diese Definition anschaut, wird man merken, oh Mann, eigentlich grundsätzlich fallen wir alle in diese Kategorie. Es gibt keinen von uns, der nicht sagen kann, ich habe schon mal jemanden übelst gehasst, ich habe schon mal für etwas anderes als für Christus gelebt und ich habe auch schon mal gelogen. Wir passen alle in diese Kategorie und das heißt, theoretisch müssten wir alle diesen zweiten Tod sterben. Aber hier gibt es irgendwie einen Unterschied. Er redet hier vorher von Leuten, die alles erben werden und die Söhne und Töchter Gottes sein werden. Und wiederum von Leuten, die diesen zweiten Tod sterben. Und der Unterschied, der hier genannt wird, ist Christus. Die einen, die nicht diesen zweiten Tod sterben, sind die Menschen, die Jesus in ihrem Leben haben. Die Vergebung bekommen haben für das, was sie tun und die neu gemacht wurden. Das sind die Erretteten. Und die anderen sind genauso Menschen, aber sie haben Christus nicht angenommen. Und sie haben Christus nicht als Anwalt, der später einmal für sie eintreten wird oder auch jetzt schon eintritt und sagt, ich bin für diese Person gestorben, sie braucht den zweiten Tod nicht sterben, weil ich habe den Tod und die Strafe schon auf mich genommen. Ich bin für sie durch die Hölle gegangen. Ich habe das für sie schon gemacht. Für alle habe ich es eigentlich gemacht, aber du musst entscheiden, ob du das annehmen willst oder nicht. Wenn du Christus hast, dann gilt dir das, was Jesus hier der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Du wirst mit diesem zweiten Tod nichts zu tun haben. Keine Angst. Du gehst komplett dran vorbei. Du hast nichts damit zu tun. Aber wenn du Christus nicht hast, bist du arm und der zweite Tod wartet auf dich. Aber so muss es ja nicht sein. Und deshalb frage ich dich zum Abschluss dieser Predigt, wo stehst du? Zu wem gehörst du? Hast du Christus oder hast du Christus nicht? Amen. Ich bete noch mit uns. Lass uns gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, du hast für uns den Tod auf dich genommen. Du hast für uns auch die ewige, oder nicht die ewige, aber die Trennung von Gott auf dich genommen. Du hast unsere Schuld getragen am Kreuz, damit wir nicht arm sein müssen. Und damit wir diesen zweiten Tod nicht sterben müssen. Vielen Dank dafür. Hilf uns, dieses herrliche Geschenk zu sehen und anzunehmen. Und danke, dass wir uns auf eine Ewigkeit freuen dürfen mit dir und auch auf ein Leben schon hier mit dir. Ganz egal, ob wir irdisch gesehen reich oder arm sind, in dir sind wir immer reich. Und das kann uns keiner nehmen. Du hast uns Schätze bereitet, die uns keiner klauen kann und die nicht verrosten. Vielen Dank dafür, Jesus. Und gib uns die Kraft, wenn wir in Prüfungen kommen oder es gerade sind. Du weißt, wer hier ist und was die Leute durchmachen. Du bist ein Gott, der uns sieht und der mitfühlt. Und wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit uns hat. Danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du alles unter Kontrolle hast. Auch das Leid. Gib uns diese unmenschliche, große Kraft, da gut durchzugehen und uns zu freuen in dir und dich zu loben und Christus ähnlicher zu werden. Amen.